Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gäste und Freunde, auch Freunde unserer Täuflinge und Gäste unserer Täuflinge und natürlich unsere Täuflinge, möchte ich von dieser Stelle recht herzlich alle willkommen heißen und begrüßen. Und wir dürfen diesen Morgen in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus beginnen, der auch uns, denke ich, dieses Lied zugerufen hat und diese Verheißungen: Er wird niemals dich vergessen, wird dich nicht verlassen, mit starker Hand dich fassen. Er wird niemals von dir weichen, er ist dein Erlöser und er sorgt für dich. Und weil er der Erlöser, unser Erlöser ist, für die, die an ihn glauben, sind wir auch heute Morgen hier, um auch dieses öffentlich zu bezeugen in der Taufe, dass dieses in dem Leben der Täuflinge von euch geschehen ist. Und ich denke, das ist das, was auch Paulus einmal geschrieben hat im 1. Timotheusbrief an seinen Sohn im Glauben, an diesen Timotheus, wo er von diesem guten Bekenntnis redet, das er vor vielen Zeugen abgelegt hat. Und ich denke, oder manche oder viele Ausleger sagen, dass damit auch die Taufe gemeint ist, die ja auch immer diesen öffentlichen Charakter hatte, und dass, so wie Timotheus dieses gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hat, so wollen wir auch heute das Gleiche tun, vor vielen Zeugen, vor uns, vor der versammelten Gemeinde zu bezeugen, was der Herr in eurem Leben getan hat und dass er derjenige ist, der euer Erlöser ist. Wenn wir uns selber daran erinnern, an diesen Tag, wo wir uns taufen ließen, das ist ein Tag ja mit sehr viel Aufregung im Vorfeld, mit sehr viel ja, Gedanken, Überlegungen, ist es richtig, geht alles gut, mache ich alles richtig, und es ist jetzt dieser wichtigste Schritt in eurem geistlichen Leben, der jetzt ansteht. Und das Schöne ist dann, mein Herr geht selber mit, er ist ja selber auch vorangegangen, er hat sich auch ja selber taufen lassen, er versteht auch hier unsere Seele oder unsere Gedanken, und ich denke, das ist das Schöne, wir sind und ihr seid nicht allein auf diesem Weg, er geht mit, er ist dieser Bergungsort für mich, und ich denke, das darf auch an diesem Tag eure Zuversicht sein, der Herr geht mit und er ist der, diesen nächsten Schritt mit euch gehen möchte. Ich möchte zu Beginn auch eine Bibelstelle noch kurz lesen, einleitend. Wir hören ja nachher, denke ich, noch mehr über das Thema der Taufe, aber ich denke, diese eine Stelle ist mir von den vielen doch auch in den Sinn gekommen, um auch hier zu unterstreichen, was wir ja auch am Mittwoch hören durften, dass es von der biblischen Anweisung her die Taufe ja das große Merkmal ja ist, dass der Täufling ganz im Wasser untergetaucht wird. Er wird nicht nur besprengt oder ein paar Tropfen oder nur halb oder nur viertels und so weiter. Es gibt ja hier verschiedene Praktiken, aber ich denke, wir möchten hier biblisch vorgehen und dem Herrn auch hier folgen und es so tun, wie die Schrift es vorgezeichnet hat. Und das schreibt auch im Prinzip Petrus in seinem ersten Brief im Kapitel 3. Da möchte ich zwei Verse lesen, wo Petrus ja im Prinzip die Taufe mit der Arche vergleicht. Die Arche hat ja durchgerettet durch dieses Wasser, durch diese Wasserflut. Ich lese, wie gesagt, Kapitel 3, Vers 20 in der Mitte. Da heißt es: Während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich 8 Seelen, hindurchgerettet wurden durch das Wasser, also durch das Wasser, durch dieses ja, Element wurden sie hindurch gerettet in dieser Arche. Und dann sagt er weiter im folgenden Vers, welches, und ich denke von meinem Verständnis her, dass sich dieses welches auf dieses Wasser auch bezieht, das hier um diese Arche war, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Das heißt also auch hier, die Taufe, dieses Wasser in der Taufe rettet uns, aber es geht nicht darum, wie man es vielleicht falsch verstehen kann, dass es um ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, um eine Waschung, um etwas Unreines reinzumachen. Das sagt hier Petrus ausdrücklich, ist nicht der Sinn oder nicht das Ziel der Taufe, sondern, das folgt dann in diesem zweiten Vers, sondern das Zeugnis, oder in der Fußnote steht auch hier eine sehr schöne Erklärung in der Studienbibel, in dieser Anmerkung, andere übersetzen bei Zeugnis die Antwort oder die verpflichtende Erklärung. Das heißt also, heute in dieser Taufe gebt ihr auch eine Antwort oder macht ihr eine verpflichtende Erklärung. Das griechische Wort bezeichnet in diesem Zusammenhang eine Antwort oder Erklärung auf die Frage eines Richters oder Höhergestellten. Das heißt, im Prinzip erklärt ihr euch vor dem höchsten Richter, vor Gott, dass ihr dieses gute Gewissen habt, dass möchtet ihr dieses Zeugnis, diese Erklärung geben, dass ihr dieses gute Gewissen vor Gott habt, eben durch die Auferstehung Jesu Christi. Und ich möchte dazu sagen, von den Toten. Also das darf hier durch diese Taufe zum Ausdruck kommen. Das soll das Zeugnis sein, das soll diese Antwort sein auf diese Frage. Hast du dieses gute Gewissen vor Gott? Bist du mit Gott versöhnt? Und ich denke, das trifft es hier doch so in einer wunderbaren Weise, wie es Petrus uns erklärt, dass wir dieses gute Gewissen erlangt hat, um das ihr auch gerungen habt, so wie wir es auch dann später noch in den Zeugnissen hören dürfen und wie wir es ja auch oft selber erlebt haben. Wie kann ich vor diesem Gott gerecht sein? Wie kann ich mit diesem Gott versöhnt sein? Und es ist möglich durch die Auferstehung Jesu Christi, durch das, dass ein anderer für mich bezahlt hat, ein anderer in den Tod gegangen ist, aber nicht im Tod geblieben, sondern auferstanden ist von den Toten und der uns errettet hat, der uns mit Gott versöhnt hat, der uns dieses gute Gewissen möglich gemacht hat, dass wir mit Gott versöhnt sein dürfen. Das möchte in der Taufe zum Ausdruck kommen. Das soll auch heute Morgen in der Taufe zum Ausdruck kommen. Und wie gesagt, zuerst dürfen wir auch über dieses Thema eine Predigt hören und ich darf dazu den Karl Hermann nach vorne bitten.
Ich möchte uns zuerst zwei Bibelstellen lesen, die die Taufe betreffen. Epheser 4, Vers 5 sagt die Bibel etwas ganz Erstaunliches. Sie sagt, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Also wie wir sagen, es gibt bloß eine Taufe. Es gibt keine Kindertaufe, es gibt keine Erwachsenentaufe. Also es gibt nur eine biblische Taufe. Das ist schon mal festzuhalten. Der Jesus selber hat, wenn man die Bibel einigermaßen kennt, drei Missionsbefehle gegeben. Der bekannteste ist in Matthäus 28, das ist der Missionsbefehl, wie man die Heiden, die Nationen evangelisieren soll. Der zweite Missionsbefehl steht in Matthäus 10, das ist der Befehl, wie man Israel evangelisieren soll. Und der dritte, das ist die Zusammenfassung, dort sagt er, geht hin in die ganze Welt, das ist der allgemeine Missionsbefehl, den möchte ich uns lesen, in Markus 16, Abvers 15. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Da sagt uns die Bibel was ganz Einfaches. Sie sagt, und ich möchte hier jetzt ausdrücklich die erwachsene Menschen anreden. Bei Kindern ist nochmal eine Sonderrolle. Hier sagt die Bibel ganz klar, es gibt im Prinzip beim erwachsenen Menschen nur zwei Gruppen, die zu unterscheiden sind. Er sagt einmal, jemand, der geglaubt hat, der soll dann auch getauft werden. Und der zweite, der nicht geglaubt hat. Der sagt ausdrücklich, wer geglaubt hat, der wird gerettet werden. Wer nicht geglaubt hat, wird verdammt werden. Also es gibt nur zwei Gruppen von Menschen, Gerettete und Verlorene. Wenn wir heute Taufe haben, dann ist ein ganz wichtiger Punkt, wir haben hier unsere Täuflinge sitzen und sie werden uns heute bezeugen, nicht nur in der Taufe, sondern sie haben uns das am Mittwoch schon getan, dass sie zu dieser ersten Gruppe gehören, die geglaubt hat. Wir sehen nachher, was das heißt. Sie haben geglaubt, dass der Herr Jesus sie rettet. Sie haben vorher geglaubt, dass sie verloren sind. Sie haben begriffen, wenn der Jesus mich nicht rettet, gehe ich verloren. Sie haben gewusst, dass sie verdammt sind und dass der Jesus ihre einzige Rettung ist. Das ist auch der Grund. Der Jesus sagt klipp und klar, geht hin und verkündigt das. Ich möchte uns jetzt für die tiefere Verständnisse dieser Taufe, Apostelgeschichte 8, lesen, und zwar ab Vers 26. Das ist eine der berühmtesten Stellen über die Taufe. Es wird ja zuerst berichtet, wie der Engel des Herrn der Philippus schickt. Er trifft auf den Finanzminister des Äthiopischen Reiches, der Kämmerer, der Königin Kandake. Und das war ein Mann, das ist interessant. Es unterscheidet sich ja im Judentum praktisch manches. Aber das Wichtigste ist die Unterscheidung. Es gab geborene Juden, das waren die, die zum Volk Israel gehört haben. In der Regel musste die Mutter eine Jüdin sein. Das Zweite waren die Proselyten, das waren Menschen, die haben sich praktisch zum Gott Israels bekehrt, sind dann durch die Beschneidung, die Männer, bei den Frauen war es nicht nötig, getauft worden. Man hat sie dreimal untergetaucht, das nennt man Mikwe. Das war ein Reinigungsbad. Die Bibel nennt sie Proselyten. Und die dritte Gruppe waren jetzt die Gottesfürchtigen. Das waren Menschen, die haben diesen Schritt, sich zum Gott Israels zu bekehren, noch nicht getan. Sie haben aber den Gott Israels verehrt und haben ihn angebetet. Und so ein Mensch war dieser Kämmerer aus dem Morgenland. Also, so ist er ja bekannt. Es ist interessant, der Heilige Geist drängt Philippus in Vers 29, dass er sich zu diesem Mann hält. Ich lese ab 30. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen. Und er sprach, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Schriftstelle aber, die er las, war diese. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Da ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Das ist ein Mensch, der liest das Evangelium vom Opfer Jesu. Es gab in eurem Leben sicher die Stunde, wo ihr das erste Mal vom Evangelium gehört habt. Und dann habt ihr gehört, und das ist ja ein wichtiger Punkt, dass der verkündigt wurde in der Gemeinde Jesu, dass in Adam die Menschen sich den geistlichen Tod geholt haben. Das heißt, in den Genen jedes Menschen ist der geistliche Tod drin. Es gibt hier keine Möglichkeit, das zu ändern. Wenn ihr jetzt noch so gut gewesen wärt, alle Gesetze, alle Werke gehalten hättet, wärt ihr trotzdem verloren gewesen. Die Bibel sagt dann klipp und klar, und das ist auch das, was der Philippus wohl diesem Mann verkündigt hat, dass er nur gerettet wird durch den Herr Jesus, weil er stellvertretend durch sein Opfer praktisch für uns bezahlt hat. Er hat den geistlichen Tod bezahlt, er hat uns gerettet aus dem Feuer gerissen. Und interessant ist, er muss ihm auch von der Taufe erzählt haben. Weil er fragt jetzt eine ganz interessante Stelle und die ist kirchengeschichtlich und für uns eine ganz zentrale Stelle. Er sagt, was hindert mich, getauft zu werden? Also er sagt praktisch, ich habe der Herr Jesus angenommen. Er hat wohl bei diesem Gespräch sich bekehrt, hat der Herr Jesus aufgenommen, ist gerettet worden. Das habt ihr auch erlebt. Ihr habt erlebt, dass der Jesus eure Sünder hinweggenommen hat. Ihr habt der Jesus aufgenommen als Erlöser. Ihr seid dadurch gerettet worden. Jetzt sagt die Bibel was ganz einfaches. Es ist ein Gnadengeschenk. Man kann nichts dazu tun. Aber jetzt fragt er, nachdem hier Philippus ihm das alles erklärt, ja, was hindert mich jetzt noch getauft zu werden? Er hat ihm wohl etwas erklärt, das werden wir nachher sehen. In der Apostelgeschichte, in der Urgemeinde war es vollkommen normal. Wenn jemand gerettet wurde, dann haben die kein Taufgespräch gemacht. Die haben keinen Taufunterricht gemacht. Die haben hier überhaupt nichts gemacht. Die sind einfach hingegangen und haben gesagt, das öffentliche Zeichen für die Taufe oder was das Taufe bedeutet, ist letztendlich eine Darstellung und ein öffentliches Zeugnis, dass man gerettet ist, dass man Vergebung der Sünde durch den Herr Jesus hat. Wenn das jemand erlebt hat, haben sie ihn sofort getauft. Ihr könnt die ganze Apostelgeschichte durchlesen. Es geht immer gleich. Es kommt ein Mensch zum Glauben und er wird sofort getauft. Das kann man natürlich in bestimmten Gegenden wie Albstadt nicht machen. Ihr dürft ja nur das Wetter angucken. Das heißt zu Deutsch, es gibt wieder organisatorisch dann Dinge, wo du einfach eine Taufe durchführen musst. Aber in der Urgemeinde war es ganz einfach. Da hat die Witterung gestimmt, da war alles so, dass du sofort jemanden taufen konntest. Wenn jemand gerettet wurde, wurde er sofort getauft. Das heißt zu Deutsch für euch alle, am Tag eurer Bekehrung, wenn ihr der Gemeinde Jesu bezeugt hättet, dass ihr gerettet seid, hätten sie euch sofort getauft. Jetzt machen wir es halt verzögert. Aber was jetzt ganz wichtig ist, er fragt jetzt, ja, was ist denn die Bedingung, dass man getauft werden kann? Wir haben schon Markus 16 gesehen. Wer glaubt, darf getauft werden. Hier sagt die Bibel was ganz Einfaches. Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Das heißt, getauft werden darf nur jemand, der von ganzem Herzen glaubt. Das ist kein Kind. Das heißt, mit dieser Bibelstelle verbietet die Bibel die Kindertaufe total. Kindertaufe ist im Prinzip von der Bibel her verboten. Wenn man es ganz genau nimmt, ist Kindertaufe gar keine Taufe, biblisch gesehen. Also wenn jetzt jemand von euch Täuflingen als Kind getauft ist, er braucht sich keine Gedanken zu machen, ob er jetzt eine Wiedertaufe macht. Er macht keine Wiedertaufe, weil er gar nicht getauft ist. Kindertaufe ist null, nichtig, vor Gott nicht gültig und überhaupt hat biblisch gesehen keinerlei Wert. Es ist letztendlich, oder wäre, wenn man sie abschaffen würde, der Tod der Großkirchen, weil das ist letztendlich nur ihre Zufuhr. Aber biblisch gesehen, da kann man noch so tricksen von wegen Taufe, ist wie ein Scheck, den man dann bei der Bekehrung einlöst, ist alles Unsinn, biblisch. Also biblisch vollkommen undenkbar. Die Bibel sagt klipp und klar, es darf nur jemand getauft werden, der gerettet ist. Nur jemand, der von ganzem Herzen an Herr Jesus glaubt. Ihr habt uns das am Mittwoch bezeugt, sonst würden wir euch nicht taufen. Wir haben schon oft genug eine Taufe verweigert. Das heißt, ihr habt uns glaubhaft bezeugt, dass ihr Gottes Kinder seid, sehr schriftlich, dann teilweise auch mündlich. Und in dem Moment dürfen wir euch taufen. Das ist jetzt ganz wichtig, darum sitzt ihr hier. Weil ihr uns bezeugt habt, dass ihr Vergebung der Sünde habt. Ihr habt den Herr Jesus gefunden, ihr habt ihm geglaubt, ihr seid gerettet. Das ist der ganze Grund. Und was jetzt ganz wichtig ist, es ist bei den Gläubigen oft gar nicht klar, auch bei uns, die wir schon lange gläubig sind, was eigentlich bei ihrer Wiedergeburt, wenn man gerettet wird, wenn man den Herr Jesus aufnimmt, geschieht. Ich möchte uns nur ein paar Dinge aufzeigen, weil das nämlich letztendlich in der Taufe auch dargestellt wird. 1. Korinther 12, Vers 13 sagt, das passiert bei der Wiedergeburt. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hinein getauft worden. Als ihr gerettet wurdet, als ihr den Herr Jesus aufnahm, das habt ihr nicht gefühlt. Das teilt uns nur die Bibel mit. Das ist ein Vorgang, der spielt sich in der geistlichen Welt ab. Man spürt es nicht, auch die anderen Dinge. Da ist was passiert. Da seid ihr in den Leib Christi hineingetauft worden. Das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Ihr seid praktisch in den Leib Christi hineingefügt worden. Das ist die wichtigste Taufe. Wenn ihr euch als Erwachsene mit der Wassertaufe taufen lasst und das Vorige ist nicht geschehen, die Wiedergeburt, dass ihr in den Leib Christi hineingetauft worden seid, ist wie wenn nichts wäre. Epheser 1, 13, auch das ist geschehen bei der Wiedergeburt. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums zum Lobe seiner Herrlichkeit. Das heißt, ihr habt in der Sekunde, wie ihr gerettet wurdet, die Korinther 12 Stelle sagt dann noch, dass ihr mit dem Heiligen Geist getränkt wurdet. Ihr wurdet also im Heiligen Geist in den Leib Christi hineingetauft. Gleichzeitig wurde ihr vollständig mit dem Heiligen Geist getränkt und gleichzeitig sagt die Bibel, habt ihr den Geist der Verheißung empfangen, das heißt das Unterpfand, das ist ein interessantes Wort, das heißt Arabon, das heißt in der Banksprache erste Rate. Das heißt, ihr habt jetzt praktisch das Pfand in euch, durch das ihr auch in den Himmel durft. Wenn einer von euch stirbt, nachdem er den Jesus aufgenommen hat, ist nicht abgefallen, ist einfach, hat der Herr Jesus im Herzen, dann ist er im Himmel. Das ist gar keine Frage. Ihr habt jetzt das Pfand in euch. Das ist alles passiert bei der Wiedergeburt. Aber vielleicht noch wichtiger, Kolosser 1, 13, da ist nämlich etwas geschehen, was sich mit der Praxis praktisch sehr, sehr dramatisch auswirkt. Kolosser 1, 13 und 14. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Als ihr Vergebung der Sünde bekommen habt, dann ist was passiert. Ihr seid nicht nur in den Leib Christi hineingetauft worden, das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist, die Wiedergeburt, ist das Gleiche, sondern ihr seid gleichzeitig dann mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Der Heilige Geist ist in euch hineingekommen, in euren Geist. Ihr habt das Unterpfand, der Heilige Geist das Unterpfand. Wisst ihr, ich habe mir das eigentlich sagen lassen von Edison. Edison war ja der große Erfinder. Man hat ihn gefragt, wie wird es denn sein? Wie kann Gott bei der Masse der Menschen herausfinden, wer gläubig ist? Dann ist er hingegangen an seinen Versuchskasten, der war Sand, hat Eisenspäne runtergeworfen drauf, hat es einfach vermischelt, die haben wir nicht mehr gesehen, schon mit dem Magnet einmal drüber gefahren, waren alle Eisenspäne dran. Sagt, genauso ist bei der Entrückung. Der Jesus zieht einfach der Heilige Geist zurück und jeder, der den Heiligen Geist in sich hat, ist dabei, ist gerettet, ist im Himmel. Und so wird es bei euch auch sein. Ihr habt das Pfand, das ist das Wichtigste. Jetzt sagt er, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Das heißt, in der Sekunde, wie ihr gerettet wurdet, wie ihr Gotteskinder wurdet, wurdet ihr in den Leib Christi hineingetauft, ihr seid mit dem Heiligen Geist erfüllt worden, ihr habt das Unterpfand, das Pfand, Pfand ist ja etwas, wo man was bekommt, das ist der Garant, dass ihr im Himmel aufwacht. Wenn heute einer von euch stirbt, wacht er in der Gegenwart Jesu im Himmel, im Vorhimmel auf, in dem Fall. Und er sagt, gleichzeitig seid ihr aus dem Herrschaftsbereich des Teufels, nämlich der Finsternis, herausgenommen. Das ist auch ganz wichtig. Der Teufel hat kein Recht in euch. Das Einzige ist, ihr könnt ihm das Recht einräumen durch Sünde, wenn er irgendetwas tut. Aber er hat per System durch die Wiedergeburt das Recht an euch verloren. Ihr seid Gottes Kinder. Das ist ungeheuer. Die Bibel geht noch weiter und sagt, Epheser 2,6, das ist vielleicht das Bemerkenswerteste, was die Bibel über diesen Zustand sagt. Ich möchte nochmal betonen, ihr spürt es nicht, wir alte Gläubige, wir spüren es auch nicht. Es ist einfach in uns, es ist Fakt. Epheser 2, Vers 6, und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Das heißt, ein Teil von euch, ein Teil von uns Gläubige, ist, und zwar mein Geist, ist direkt mit der himmlischen Welt verbunden. Das heißt, wir sind anders wie der Rest der Menschen. Wir sind direkt mit der himmlischen Welt verbunden. Wisst ihr, das ist der Grund, warum ihr Außenseiter seid in dieser Welt. Die Welt wird euch nie verstehen. Wenn ihr euch praktisch taufen lässt, dann sagt ihr öffentlich, jawohl, ich gehöre da dazu. Ich gehöre zu denen, die Vergebung der Sünde haben. Ich gehöre zu denen, die in einem Geist, zu einem Leib getauft sind. Ich gehöre zu denen, die das Pfand haben. Ich gehöre zu denen, die nicht mehr unter der Herrschaft des Teufels sind, die frei sind. Ich habe letztendlich, und das ist ein ganz zentraler, für mich zentraler Punkt, ich habe direkte Verbindung mit dem Herr Jesus. Er ist durch den Heiligen Geist in mein Herz eingezogen. Jetzt habe ich direkt Verbindung zur himmlischen Welt. Und das heißt, Epheser 2,10, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Wisst ihr, jetzt kommt das Gewaltige, was passiert ist bei der Wiedergeburt. Seid ihr nicht nur in den Leib Christi hineingefügt, ihr habt ein Paket bekommen. 1. Korinther 12, 18, jeder von euch hat seine Stellung am Leib Christi. Der eine ist ein Mund, der andere ist ein Ohr, der dritte ist eine Hand. Ist passiert bei der Wiedergeburt. Gleichzeitig, sagt Römer 12, 3, habt ihr ein Maß des Glaubens bekommen. Ihr habt praktisch, ich sage es mal so, eine Kapazität. Da ist euer Umfang, was ihr leisten könnt. Das ist von Gott her gegeben. Das dritte, 1. Petrus 4, 10, dient einander ein jeder mit der Gnadengabe, die ihr empfangen habt. Da steht klipp und klar, jeder hat mindestens eine Gnadengabe, wo er Gott dienen kann. Das alles habt ihr empfangen, das ist alles in euch drin. Das ist jetzt alles da. Das heißt, ihr seid fertige Gläubige. Mit der Wiedergeburt seid ihr fertige Gläubige. Mit der Taufe bezeugt ihr, dass ihr das alles glaubt und dass es alles so ist. Warum wirkt es denn nicht? Ist einfach. Hat immer zwei Gründe. Entweder ich glaube es nicht, dann bin ich ungehorsam. Oder das Zweite ist, das Wachstum ist noch nicht geschehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dieses ganze Paket, was in euch ist, das wird mit eurem geistlichen Wachstum, die Bibel sagt, man wächst, indem man zum Beispiel die Milch des Wortes Gottes zu sich nimmt, sich im Wort Gottes bewegt, dann werdet ihr wachsen, dann werdet ihr letztendlich im Herr Jesus entgegenwachsen, dann werdet ihr reifer und dann werden sich diese Dinge bei euch zeigen. Aber geschehe ist das eigentlich in der Sekunde, nochmals, in der Sekunde, wie ihr in einem Geist zu einem Leib getauft wurdet, in der Leib Christi hineingetauft wurdet, ist es da, ist alles da. Jetzt muss ich nur die Bibel noch auflisten, was ist hier alles geschehe. 2. Petrus 1, Vers 3 ist eine ganz wichtige Stelle, wo er sagt, ihr habt alles empfangen in dem Moment, wie ihr ihn empfangen habt. Das ist jetzt alles da, was ihr braucht. Wisst ihr? Und dann beschreibt die Bibel das in Galater 3, 24 bis 29. Das ist nicht die Wassertaufe. Das ist das, was vorher geschehen ist. Das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist, die Wiedergeburt. Sie erklärt zuerst, dass das Gesetz unser Lehrmeister auf Christus ist, unser Erzieher. Und dann 26. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Ich möchte es betonen. Ihr seid Kinder Gottes von der Sekunde der Wiedergeburt an. Da spielt Wassertaufe keine Rolle, da spielt Bekenntnis keine Rolle, spielt alles keine Rolle. Ihr seid in dem Moment, wie ihr geglaubt habt. Die Bibel sagt, mit dem Herzen glaubt man, mit dem Mund bekennt man. Man bekennt ja am Herrn in der Regel dann auch, dass man ihn annimmt. Also ihr seid in der Sekunde, wie ihr gläubig wurdet, Kinder Gottes. Und dann erklärt er, denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Das passiert nicht heute. Das passiert in der Sekunde eurer Wiedergeburt. Was ihr heute macht, ihr bezeugt es nur, dass es so ist. Alles, was ihr tut, ist nur ein Zeugnis, ist nur öffentliche Darstellung. Gott hat es so gewählt. Warum? Weiß ich nicht. Es war sein Ratschluss, dass er das so wollte. Aber das, was ich alles jetzt gelesen habe, ist, alles passiert in der Sekunde eurer Rettung. Da spielt es auch keine Rolle, ob ihr genau sagen könnt, ich kann fast nur die Minute sagen, wo ich mich bekehrt habe. Andere können das nicht sagen, spielt überhaupt keine Rolle. Wie man sich bekehrt hat, wann man sich bekehrt hat, spielt gar keine Rolle. Es ist nur wichtig, dass. Ob man das auf einmal erlebt oder in Stücken, bis man dann plötzlich sich bewusst, ich bin ein Gotteskind, spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass man es erlebt hat. Und dann Kolosser 2, 9 bis 15. Ganz wichtige Stelle. Da sagt die Bibel, redet auch von der Fülle der Gottheit, Vers 12, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid auch ihr mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Also er sagt jetzt nochmal, in dem Moment, wie er geglaubt hat, seid ihr praktisch mit Christus begraben worden, ihr seid mit Christus gestorben. Und dann durch den Glauben seid ihr zu diesem neuen Leben auferstanden. Ihr habt ein neues Leben. Das habt ihr alle erlebt bei der Wiedergeburt. Hinterher ist es anders. Beim anderen ist es ganz krass anders. Beim dritten geht es langsam. Beim vierten geht es mit großer Schwierigkeit. Es gibt keine Regel. Bei mir war es extrem. Fast so, dass ich sagen muss heute, naja, die armen Leute, die um mich rum waren damals. Aber es hat nichts geschadet. Aber es ist auf jeden Fall etwas Neues, das da ist. Und jetzt sagt die Bibel, und ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt. Es geschah durch Glauben. In dem Moment, wie ihr geglaubt habt, seid ihr mit ihm begraben worden. Wisst ihr, ich habe es lange nicht verstanden. Wenn du Römer 7, 4 liest, sagt die Bibel, ihr seid dem Gesetz gestorben durch den Leib des Christus. Als ihr praktisch wiedergeboren wurdet, in den Leib Christi hineingetauft wurdet, seid ihr in derselben Sekunde für das mosaische Gesetz gestorben. Ihr braucht das mosaische Gesetz nicht halten, das hat der Herr Jesus für euch gehalten. Ihr seid frei vom Gesetz. Das Zweite, ihr habt vorher gehört, Epheser 2,10, die Werke sind seit grundlegender Welt bereitet. Seit grundlegender Welt hat mit dem zu tun, weil das Opfer, laut Offenbarung 13,8, seit grundlegender Welt gilt. Das heißt, schau für uns wichtig, es ist alles da. Wir sind mit Christus gekreuzigt, wir sind mit Christus auferstanden, wir sind mit ihm begraben, wir sind mit dem Heiligen Geist hineingetauft und durch das in den Leib Christi hineingefügt worden. Wir haben das Unterpfand, wir sind Gottes Kinder, Teufel hat keine Macht mehr an uns. Das ist alles wunderbar geschehen, ist wie ein Paket. Ihr habt das Paket, wo jeder Gläubige hat. Ihr habt die Fähigkeit, letztendlich Gott zu dienen mit eurer Gnadengabe. Ihr habt eine bestimmte Kapazität, ein bestimmtes Maß des Glaubens, was ihr tun könnt. Gott hat bestimmt, ob ihr reden sollt. Bei mir war es, ich war ein Mund, ich muss reden, andere müssen hören, dritte müssen handeln. Es ist völlig unterschiedlich, jeder hat seine Gabe vor Gott. Und ich denke, es ist ein ganz wichtiger Punkt, da man sich das zuerst vergegenwärtigt. Das alles geschieht bei der Wiedergeburt. Es gibt hier wunderbare schattenbildliche Darstellungen in 1. Korinther 10, 2 bis 4. Da erklärt die Bibel, dass das im Alten Testament schon schattenbildlich, also umrisshaft vorgeschattet ist. Denn sie wurden alle hinein in Mose getauft, in der Wolke und im Meer. Sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen, alle denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, der Fels aber war Christus. Das alles ist passiert bei der Wiedergeburt. Und hier wird es beschrieben. Und es gibt natürlich jetzt viele Arten von Taufe, die möchte ich nicht erklären. Es gibt die Taufe des Johannes des Täufers, das war eine Bußtaufe, der Herr Jesus hat seine Jünger taufen lassen. Es gibt viele Dinge. Wichtig ist, die biblische Taufe konnte erst geschehen nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, nachdem es die Gemeinde gab, nachdem Wiedergeburt möglich war. Und ihr habt jetzt die Taufe, von der Epheser 4, Vers 5 sagt, die Taufe der Gläubigen. Das heißt, als die Jünger des Johannes sich taufen ließen, wisst ihr, was da passiert ist? Geistlich. Wiedergeburtsmäßig. Nichts. Sie haben nur Buße angezeigt. Es ist nichts passiert. Erst als der Heilige Geist ausgegossen war, als der Herr Jesus auferstanden ist, als er im himmlischen Heiligtum war, als die völlige Erlösung fertig war, war überhaupt Wiedergeburt möglich. Und das wird beschrieben in Apostelgeschichte 19, in den ersten 7 Verse. Da sind nämlich die Jünger des Johannes des Täufers, die wohl nach Ephesus geflohen waren. Und da ist ganz einfach, er fragt sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Ist doch klar. Römer 8, Vers 9 sagt, wer den Geist nicht hat, ist nicht sein, sagt derselbe Paulus. In dem Moment, wie er hier sie fragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet, fragt er sie praktisch, seid ihr überhaupt gläubig? Und in dem Moment sagen sie, sie haben nie was anderes gehört, als von der Taufe des Johannes. Also die Johannestaufe hat keinerlei Wirkung gehabt. Jetzt erklärt er ihnen, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt. Das heißt an Christus Jesus. Er musste ihnen zuerst erklären, dass sie an den Herr Jesus glauben mussten. Das haben sie angenommen. Und in dem Moment kommt der Heilige Geist über sie. Er legt ihnen die Hände auf und das ist eine Sonderregelung, da man die Hände auflegt. Bei den Heiden kriegt man den Heiligen Geist ohne das. Zum Beispiel Apostelgeschichte 10. Dort fällt der Heilige Geist in dem Moment, wie die glauben. Und hier ist eine ganz einfache Sache. Sie werden jetzt, nachdem sie nur die Taufe des Johannes hatten, mit dem Heiligen Geist getauft. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es spielt überhaupt keine Rolle, was vorher war. Es hört sich vielleicht dramatischer, aber es ist einfach so, in dem Moment, wenn ihr wiedergeboren seid, ist alles anders. Alles vorher ist uninteressant. Die lassen sich ja nochmal taufen, die Leute des Johannes des Täufers. Versteht ihr? Das ist einfach wichtig. Wenn ihr euch vorher habt taufen lassen oder wenn jemand in unserer Mitte ist, der sich vorher hat taufen lassen, der nicht wiedergeboren war, nicht in einem Geist zu einem Leib getauft war, gilt nicht. Ist wie nichts. Es zählt nur die Wiedergeburt, nur das Getauftwerden mit dem Heiligen Geist. Dann bekommst du ein ungeheures Paket. Es ist gewaltig, was in dir drin ist. Und dann bist du ein volles Gotteskind. Jetzt musst du aber wachsen. Wisst ihr, meine Enkel, die sind noch ganz klein teilweise, das sind vollwertige Kinder, aber jetzt müssen sie wachsen. Und die lässt man nicht Auto fahren, versteht ihr? Die darf Dreirad fahren, aber kein Auto. So ist geistlich auch. Du bist, wenn du frisch geboren bist, bist du noch ein Baby. Aber sobald du wächst, aber du bist trotzdem ein vollgültiger Gläubiger, da ist alles drin. Aber wenn die Pfingstler kommen und sagen, du musst jetzt die Taufe mit dem Heiligen Geist haben, muss ich sagen, Entschuldigung, da seid ihr bei mir 45 Jahre zu spät dran. Ich bin am 3.5.1974 gerettet worden und derselbe Sekunde wurde ich in den Heiligen Geist getauft und dem Leib Christi hinzugefügt. Das ist bei euch genauso passiert bei eurer Rettung. Und jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. Und ich möchte es nochmal betonen, auch vielleicht für Menschen in unserer Mitte, die mit der Taufe noch nicht klar sind, was die Taufe eigentlich ist. Die Taufe ist, also das, alles, was wir jetzt gehört haben, ist die Taufe mit dem Heiligen Geist, die Wiedergeburt. Das Einfügen der Leib Christi. Und was ich jetzt lese, ist die Wassertaufe. Das sagt das Bild dafür. Das sagt die Bibel in Matthäus 28, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Also der Jesus sagt, die Gemeinde soll drei Dinge tun. Sie soll evangelisieren, die Erwachsenen taufen und sie dann belehren vom Wort Gottes her. Das ist das, was wir tun. Aber hier ist was ganz einfach. Er sagt zu ihnen, geht hin. Die Taufe ist ein Befehl Jesu. Das heißt, wenn ihr euch heute taufen lasst, dann seid ihr mal Jesus gehorsam. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Taufe hat mit Gehorsam zu tun. Das Nächste, ich denke, das ist genauso, wir haben es ja schon gesehen, Markus 16, 15, wo er ganz klar sagt, wer glaubt und getauft wird, ist genauso hier die Befehlsart. Und dann hat er ja Israel zuerst gerettet, Apostelgeschichte 2, 38. Das war jetzt der Befehl an die gläubig gewordenen Israelis, an die Juden. Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasst sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das heißt zu Deutsch, er sagt klipp und klar, auch sie müssen sich taufen lassen. Ist gar keine Frage. Aber wir sind keine Juden. Wir sind auch nicht Apostelgeschichte 8, die Samariter, sondern wir sind Heiden. Ein Heide ist jeder, nicht Jude. Und die Bibel sagt in Apostelgeschichte 10 und berichtet uns dort, wie Heide gerettet wird. Cornelius war ein Römer. Römer war Zentrum des Heidentums. Götzediener. Und hier passiert was Wunderbares. Petrus predigt ihnen der Herr Jesus. Er predigt ihnen, dass er gesandt wurde, um Friede zu schaffen. Er zeigt ihnen, dass der Jesus der Teufel entmachtet hat. Und er bezeugt ihnen, dass man durch den Herr Jesus Vergebung der Sünde bekommt. Genau das, was ihr erlebt habt. Errettung. Er bezeugt ihnen das. Und dann fällt der Heilige Geist auf sie. Und das ist normal. Das heißt, in dem Moment, wenn das jemand glaubt, im Glauben annimmt, das haben die Leute getan, passiert genau dieser geheimnisvolle Vorgang des Getauftwerdens in der Heilige Geist, der Wiedergeburt. In derselben Sekunde wurden die aus dem Reich des Teufels herausgerissen, in den Leib Christi hineingetauft, gehören jetzt zum Herrn Jesus, haben Vergebung der Sünde, haben dieses Paket empfangen. Alles, was ich vorgelesen habe, ist in der Sekunde passiert. Jetzt kommt eine ganz einfache Frage, 47. Kann auch jemand diesen das Wasser verwehren, dass sie nicht getauft werden sollten, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie wir? Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen des Herrn. Im Namen des Herrn ist immer im Auftrag. Das heißt, wenn wir euch heute taufen und ihr euch taufen lasst, da gehören zwei Dinge dazu. Ihr müsst bereit sein, euch taufen zu lassen. Wir müssen bereit sein, euch zu taufen. Wenn das geschieht, wird ganz einfach ein Befehl Jesu und ein Befehl der Apostel ausgeführt. Die Taufe ist ein Befehl Jesu und ein Befehl der Apostel und der Praxis der Apostel gewesen. Wir tun also was ganz, ganz Normales. Und die Selbstverständlichkeit, ihr könnt es lesen, gell, das ist so einfach, ich sage es mal vorsichtig, wenn du Apostelgeschichte, nimm mal der Paulus, 9,18, als er sich bekehrt hat, der hätte ja Vorbehalte haben können als jüdischer Theologe. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen. Er konnte augenblicklich wieder sehen, stand auf und ließ sich taufen. So geht es die ganze Zeit. Der Kerkermeister in Philippi steht auf, lässt sich taufen. Dann heißt es mit seinem ganzen Haus, aber ein paar Verse davor steht, er wurde mit seinem ganzen Haus gläubig. Das ganze Haus heißt letztendlich die Gläubigen, die Erwachsenen. Die Bibel kennt keine Kindertaufe. Sie verbietet sie ausdrücklich in Apostelgeschichte 19. Wisst ihr, wenn ihr jetzt heute hier nachher ins Wasser steigt, dann ist was ganz Einfaches. Ihr seid jetzt alle trocken. Das ist ein Bild. Die Taufe ist ein Bild. Der Harald hat uns 1. Petrus gelesen. Das ist ein Bild. Das ist ein Bild der Errettung. Ihr wart vorher, bevor ihr gerettet wurdet, bevor ihr den Herr Jesus hattet, wart ihr so trocken wie jetzt. Nämlich ihr wart vollständig ohne Heiligen Geist. Ihr wart in keinster Weise vom Heiligen Geist gedrängt. Ihr hattet keinen Heiligen Geist. Und genau das ist das, was ihr mit eurer trockenen Kleidung anzeigt. Wir kommen aus einer Situation, wo wir ungerettet waren, wir hatten keinen Heiligen Geist. Wenn jemand in unserer Mitte ist, der Jesus nicht angenommen hat, bei dem ist der gleiche Fall. In dem Moment, wie ihr in das Wasser steigt, ist was ganz Einfaches. Ein Dritter, nicht ihr, ein Dritter taucht euch im Wasser unter. Und genau das hat der Herr Jesus getan. Die Taufe ist ein Bild. So wie der Andreas euch nachher im Wasser untertaucht, so hat der Herr Jesus euch, als er gerettet wurde, in der Sekunde, als er ihn annahm, hat er euch im Heiligen Geist untergetaucht und in den Leib Christi hineingetauft, gefügt. Die Wassertaufe ist ein Bild der Taufe mit dem Heiligen Geist. Ihr bezeugt hier, jetzt kommt ihr raus, ihr seid ja vollständig nass. Ich lese uns die Stelle, 1. Korinther 12, 13. Die habe ich vorher nicht gelesen, der zweite Teil. Denn wir sind alle gedrängt worden mit oder zu einem Geist. So wie ihr jetzt völlig nass seid, so seid ihr bei der Wiedergeburt vollständig mit dem Heiligen Geist gedrängt und erfüllt worden. Und jetzt sagt die Bibel, jetzt ist alles anders. In dem Moment, wie ihr den Heiligen Geist habt, gehört er nicht mehr zum Teufel. Ihr seid tot für die Sünde. Ihr seid tot fürs mosaische Gesetz. Ihr seid tot für euch selber. Die Bibel sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. In dem Moment, wie du gestorben bist, hast du kein Recht mehr auf dein Leben. Das alles ist passiert bei der Wiedergeburt. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Muss euch klar sein. Wenn ihr heute ins Wasser geht, bekennt ihr das alles. Ihr stellt das öffentlich dar. Ihr kommt dann raus und sagt, bei mir ist jetzt ein Gedrängtsein mit dem Heiligen Geist passiert. Das habe ich jetzt öffentlich den Leuten gezeigt. Das Gedrängtsein mit dem Heiligen Geist ist dergestalt passiert, dass ich jetzt ein neues Leben habe. Ich gehöre jetzt nicht mehr am Teufel, ich gehöre mal Jesus. Ich bin in einem Geist zu einem Leben getauft, ich bin wieder geboren, ich bin gerettet, ich habe Vergebung der Sünde, ich habe ein Paket, ich kann Gott dienen, ich habe die Werke, ich bin tot fürs Gesetz, ich bin tot für die Sünde. Wissen Sie, jetzt kommt der wichtigste Punkt. Wenn man etwas bezeugt, dann muss man es auch tun. Was würdet ihr sagen, wenn ich euch sage, ich halte mich immer an die Straßenverkehrsordnung und ihr würdet mit mir Auto fahren? Ihr würdet merken, ich fahre immer 60 in der Stadt. Wäre schlimm. Es ist halt nicht sauber mit meinem Zeugnis. Und genauso ist hier. Wenn ihr heute bezeugt, dass ihr wiedergeboren seid, dass ihr Gotteskinder seid, dass ihr alles glaubt, was hier die Bibel sagt und dass ihr auch glaubt, dass das, was die Bibel jetzt über die Taufe mit dem Heiligen Geist, über die Wiedergeburt beschrieben hat, dass das bei euch der Fall ist, dann hat der Teufel kein Recht mehr an euch. Wisst ihr, wer aber auch kein Recht mehr an euch hat? Ihr selber. Ihr seid Sklave Jesu Christi, ihr gehört dem Herr Jesus. Er bestimmt jetzt. Wisst ihr, jetzt müsst ihr anfangen, mit ihm zu leben. Also wenn ihr das bisher nicht gemacht habt, spätestens ab heute, ist klar. Ihr bezeugt das jetzt eine größere Gruppe von Menschen. Wisst ihr, wer man es noch bezeugt? Ihr bezeugt das der unsichtbaren Welt. Wenn die Bibel sagt, dass die Engel Zuschauer sind, mit denen haben wir nichts zu tun, aber sind Zuschauer. Das heißt, ihr bezeugt der himmlische Welt, ihr bezeugt Gott, dem Vater, ihr bezeugt zum Herrn Jesus und ihr bezeugt letztendlich dieser christliche Gemeinde. Ihr bezeugt, jawohl, wir sind Gottes Kinder und jetzt, ab dem Moment, beginnt eigentlich nochmals, ich sage es mal so, wie ein neuer Abschnitt in eurem Leben. Jetzt habt ihr Nägel mit Köpfen gemacht. Jetzt gilt es. Aber ihr braucht keine Angst haben. Wisst ihr, wie ich das so manchmal schon gesagt habe, gell, erschrickt man ja selber und denkt, ja, schaffe ich das. Gell? Aber ich möchte euch nur eine Bibelstelle mitgeben. Ihr habt keinen besonderen Taufspruch auf der Karte. Ich möchte euch einen Taufspruch mitgeben. Hebräer 4, 15. Wenn ihr von ganzem Herzen Herr Jesus dienen wollt, ihr wollt das alles tun. Und ihr merkt plötzlich, ich habe es versprochen hier vor der Gemeinde, dass ich jetzt so am Herrn diene. Und ihr merkt, ihr könnt es nicht. Dann sagt die Bibel in Hebräer 4, 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Sagt die Bibel, da ist er Mitleid. Mit euch, aber auch mit uns. Wenn ich überlege, diese 45 Jahre, wo ich gläubig bin, was habe ich für Höhe und Tiefe durchlebt? Wisst ihr, und immer war das Mitleid Jesu da. Der Teufel hat mir immer gesagt, jetzt bist du erledigt. Aber es ist im Prinzip das Mitleid. Wisst ihr, und das sind oft so Kleinigkeiten, wo der Teufel dich dann kaputt macht. So kleine Lauheiten, wo du jetzt die Kraft nicht hast. Wisst ihr, ich habe auf der Bank gearbeitet. Bei mir war immer das Hauptproblem, immer 100% die Wahrheit zu sagen. Ich habe das wirklich gnadenlos versucht durchzureißen. Aber wenn du dann einmal versehentlich, nicht einmal willentlich, hast du irgendwas Falsches gesagt, dann kam der Teufel und hat dich verklagt. Du, wer bist du? Wisst ihr, der Herr Mitleid. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Es wird euch reiniger, wenn ihr einen Fehler gemacht habt. Und jetzt sagt die Bibel, wenn du das glaubst und dann zu ihm kommst, dass er Mitleid hat, dass er dich reinigt durch sein Blut, dann kannst du jederzeit kommen. Und was steht hier? Das ist vielleicht das Wichtigste. Du bekommst rechtzeitig Hilfe. Also ihr braucht keine Angst haben. Die vollkommene Erlösung ist so, dass es ihr mit seiner Hilfe schaffen werdet. Ihr werdet nicht untergehen. Und das ist vielleicht das Größte an der Erlösung, dass er sogar als Hohepriester noch dafür sorgt, dass wir es schaffen werden. Aber wisst ihr, ich möchte es auch nochmal betonen zum Schluss. Das, was jetzt sich abspielt, natürlich wird Andreas euch taufen. Aber im Prinzip ist das, was sich hier jetzt abspielt, keine Sache zwischen dieser Gemeinde und euch. Das ist keine Sache zwischen Andreas und euch. Das ist auch keine Sache zwischen mir und euch. Hat mit dem allem nichts zu tun. Das ist nur eine Sache zwischen euch und dem Herrn Jesus. Wenn ihr jetzt hier im Wasser seid, dann könnt ihr ihm, wie kleine Kinder, könnt ihr euch ihm auf den Altar legen. Ihr legt euch ihm einfach auf den Altar. Er geht vor wie kleine Kinder. In der voller Gewissheit, dass er euch helfen wird, dass er Mitleid mit euch hat, dass er euch durchbringt, dass er alle eure Schwächen wegmachen kann und kompensieren kann und dass das Blut Jesu reicht, um euch vollständig dauernd reinzuhalten und dass ihr es schaffen werdet. Wenn ihr mit der Gewissheit alles annimmt, was ihr jetzt über die Taufe gehört habt, wenn ihr das wirklich tut, dann ist heute ungefähr der gleiche Tag, wie wenn ihr heiratet. Es beginnt was Neues. Und jetzt ist offiziell, jetzt ist amtlich. Amtlich vor Gott, amtlich vor Menschen. Aber nochmal, mir ist ganz wichtig, wenn der Andreas euch jetzt taufen wird, es ist eine Sache zwischen dem Herrn Jesus und euch und sonst gar nichts. Wir sind nur Handlanger. Seht ihr? Nur Handlanger. Er tut alles. Ich möchte, bevor der Andreas dann nachher auch tauft, mich nochmal beten. Herr Jesus, wir danken dir für den Gnadetag. Wie erschütternd ist es, wenn wir sehen, was du getan hast, als du uns in einem Geist zu einem Leib getauft hast. Das heißt, als du uns wieder geboren hast, als wir in dein Leib eingefügt wurden, dass Satan jede Macht an uns verloren hat, dass wir nicht nur völlig gereinigt wurden durch dein Blut, sondern auch völlig erfüllt mit dem Heiligen Geist gedrängt. Und dass jetzt dieses Paket in den Täufling ist, in jedem von uns ist, dass unsere Werke fertig sind, dass wir tot sind für das mosaische Gesetz, tot sind für die Sünde, dass wir jetzt Sklave von dir sind. Und du möchtest jetzt einfach die Herzen unserer Täuflinge berühren. Du möchtest unsere Täuflinge wirklich ergreifen im Tiefsten ihres Herzens und ihrer Seele, dass das jetzt Realität wird und dass du in ihnen verherrlicht wirst. Und dass die Taufe jetzt einfach Signal ist, der erste Schritt, diesen Weg zu beschreiben. Wir beten dich dafür an, der du Mitleid mit uns hast, der du alles getan hast, dass wir alles vollführen können durch dein großes, vollkommenes Opfer. Wir beten dich dafür an. Amen.
Wir beginnen mit der Steffi, darf nach vorne kommen. Sie ist die Frau von Matthias und die Tochter von der Renate, die ja auch schon jahrelang zu uns in die Gemeinde kommen. Sie ist auch noch sehr schön, und zwar sie hat sich letzten Sonntag angemeldet, und es war auch so, dass wir alle erstaunt waren, was, du bist noch nicht getauft. Also es kommen immer noch Überraschungen auch in diesen Tag zustande. Und sie hat es auch geschrieben in ihrem Zeugnis gleich als im ersten Abschnitt, und ich möchte mich nun endlich taufen lassen. Und diese Zeit, dieses Zuwartens ist jetzt mit dem heutigen Tag vorbei. Sie ist ja in Wohnländen aufgewachsen und dort in der evangelischen Kirche auch mit dem Gottesdienst gewesen, Kinderstunde, Jungschar, Freizeiten und so weiter. Und ab dem Jahr 2000 kam sie dann mit ihrer Mutter zu uns nach Albstadt. Das kam auch dadurch zustande, dass Geschwister dort auf dem Weihnachtsmarkt auch einen Stand hatten und hier evangelisiert haben. Und durch diesen Kontakt kamen sie, wie gesagt, mit uns in Albstadt zusammen. Und sie hat auch geschrieben und bezeugt, und sie ist letztlich auch dankbar dafür, so wie es auch sie geschrieben hat, dass sie eine bewahrte Jugend hinter sich hatte. Und von dem her ist es auch, wie das der Kerlmann auch gesagt hat, sie kann nicht sagen, an diesem Tag oder zu jener Stunde habe ich mich bekehrt. Es war bei ihr auch eine längere Entwicklung oder ein längeres Ringen um die Heilsgewissheit, und doch darf sie heute dieser Gewissheit sicher sein, dass sie ein Kind Gottes ist, und dazu gehört jetzt, wie gesagt, auch dieser Schritt, um das öffentlich zu bezeugen in der Taufe.
Und es ist so schön, dass der Herr uns lieb hat und dass auch die Steffi, du liebe Steffi, die Gewissheit bekommen hast, ein gerettetes Kind Gottes zu sein. Und so darf ich dich fragen, glaubst du von ganzem Herzen, dass der Herr Jesus Christus dein persönlicher Erretter und Erlöser ist? Ja. So taufe ich dich in dem Namen Jesu, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Gut, als nächstes kommt die Christiane Klapproth. Christiane kommt auch aus einem christlichen Elternhaus. Andreas und die Maria sind ja schon lange bei uns in der Gemeinde, und auch sie ist ja bekannt von der Gemeinde her. Auch sie ist von Kindesbeinen an mit in der Gemeinde gewesen. Jungschar, Freizeiten, überregionale Freizeiten hat sie teilgenommen. Ich denke, dort war sie auch mit dabei, und entsprechend war es dann doch so, dass sie in der Teenie-Zeit eher auch in einen schwierigen Weg gegangen ist. Das heißt, die Freunde rückten in den Vordergrund und nicht mehr die Nachfolge des Herrn Jesus oder der Glaube oder das Wort Gottes. Und Gott hat aber sie nicht laufen gelassen, auch weil die Eltern viel für sie auch gebetet haben und heute noch beten. Und so kam es, dass sie 2017 einen Autounfall hatte mit Totalschaden, weil sie aber so gut wie unverletzt geblieben ist. Ich denke, das war, oder sie weiß es auch und hat es auch bezeugt, dass es ein Warnschuss war, der dazu führte, dass sie Gott neu gesucht hat und von dort ab bewusst mit Gott leben möchte. Und sie, ich möchte auch hinzufügen, sie war eigentlich die Initialperson, die eigentlich die heutige Taufe mit angeschossen hat. Sie hat im Frühjahr mal über ihren Vater fragen lassen, wann bei uns wieder Taufe ist. Dann habe ich gesagt, ja, vielleicht Herbst oder Frühjahr nächstes Jahr. Aber dann kam es dann immer noch zu weiteren Anfragen, und von dem her ist es schön, dass sie heute dabei sein kann, wo sie jetzt relativ kurzfristig erst von diesem heutigen Termin erfahren hat. Und sie hat auch einen Bibelvers geschrieben, und der endet dann mit einem Zitat, das Paulus erwähnt im Römer 1, Vers 17, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Und das, denke ich, ist das, was ihr Glaube auch ausmacht, und das möchte sie jetzt auch in der Taufe bezeugen.
Und er liebt die Christiane, er liebt uns Menschenkinder, jeden Einzelnen ganz besonders. Die Christiane hat er bewahrt vor einem schlimmen Unfall, vor Verletzungen. Das war der Warnschuss, das war die entscheidende Wende eventuell, ich weiß es nicht. Und jetzt kannst du deinem Namen, liebe Christiane, das ist ja nett, kannst du deinem Namen alle Ehre machen, und ich darf dich fragen, glaubst du an den Herrn Jesus Christus als deinen Retter, als deinen persönlichen Erlöser? So taufe ich dich in dem Namen Jesu, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Gut, als nächstes kommt unsere Schwester Naemi Zarkowatzki. Sie hat auch geschrieben in ihrem Zeugnis, sie entstammt einer Großfamilie, und ich denke, ich habe es jetzt nicht beobachtet, oder es gibt kaum eine Taufe, wo nicht eine Tochter oder eine Sohn der Familie dabei ist, und von dem her freuen wir uns jetzt, dass auch das jüngste Kind diesen Schritt heute tun darf. Sie hat das Wort Gottes auch gehört, seit Kindesbeinen an, und auch in der Jungschar, in der Kinderstunde. Dann kam aber auch, wie gesagt, diese schwierige Zeit in dem Leben der Jugendlichen mit der Pubertät, wo es heißt, dass die Eltern schwierig werden. Und so lockte auch die Welt mit ihrer Lust, so wie es auch Paulus geschrieben hat. Und sie hat dann versucht, aus eigener Kraft ein anständiges, ein gutes Leben zu führen, und ist daran auch gescheitert. Sie hat, glaube ich, auch Mittwoch von einem Doppelleben geführt und sitzt dann hier am Sonntag im Gottesdienst und weiß genau, man lebt nicht so, wie es eigentlich Gott gefällt. Und dann kam 2017 es so, dass der Herr zu ihr geredet hat beim Bibellesen und ganz persönlich eben sie angesprochen hat, dass sie eben mit diesem Wandel aufhören soll, und sie hat sich daraufhin bekehrt, und ist daraufhin dann auch im letzten Jahr oder so bis im September dieses Jahres ein Jahr in Israel gewesen, wo ja auch sehr viele ihrer Geschwister schon dort waren, in diesem Werk, wo unter Holocaust-Opfern Gutes getan wird an diesen älteren Menschen. Und sie freut sich, dass sie eben den Schlussstrich unter diesem alten Leben getan hat und dass sie jetzt in einem neuen Leben wandeln darf und das durch die Taufe auch bezeugen möchte.
Und die Naomi ist, glaube ich, noch, wo ich am Anfang in die Gemeinde gekommen bin, war, glaube ich, ihre Mama schwanger mit ihr. Und jetzt sitzt sie hier im Taufwasser und schön, große Freude, eine Taufe, was vorher geschehen ist, dass im Himmel eine große Freude war über einen Sünder, der Buße getan hat. Und der Doppelleber kann man leben, kurzweilig. Aber früher oder später muss man sich entscheiden. Und jetzt hast du dich entschieden und bezeugst es hier und wir freuen uns. Und jetzt darf ich dich fragen, glaubst du von ganzem Herzen, dass der Herr Jesus Christus dein persönlicher Erlöser ist?
Ja, ich glaube.
So taufe ich dich in dem Namen Jesu, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Als nächstes kommt unsere Schwester Marina Hager, gläubig im Elternhaus. Die Eltern sind Ernst und Beate und sie hat auch noch zwei Schwestern, die auch schon diesen Weg gegangen sind und auch sich auch taufen lassen. Sie wusste von dem her schon von Kind auf, dass es einen Gott gibt, aber auch sie ging eben in dieser Pubertät oder in dieser Teenagerzeit in die Welt mit Freunden und mir ist auch hier dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn eingefallen, so wie sie sich auch am Mittwoch bezeugt hat, dass sie eigentlich keine echten Freunde in der Welt getroffen hat, sondern dass auch hier jeder letztendlich ja, nach seinem Glück und nach seinem Egoismus gelebt hat. Und auf einer KBF-Freizeit, wo sie mit ihrer Schwester zusammen war, da erkannte sie ihr Elend und eben so wie dieser verlorene Sohn hat doch einen Wunsch bekommen, ein neues Leben zu beginnen. Und sie hat sich daraufhin bekehrt und sofort hat auch das Wort Gottes zu ihr geredet oder hat Gott durch sein Wort sich geoffenbart in der Schrift. Und sie ist jetzt dankbar, dass sie Frieden hat mit Gott, diesen inneren Frieden, den Welt eben nicht geben kann. Und möchte das jetzt auch in der Taufe bezeugen.
Und sie hat uns geschrieben, sie hat das Wort Gottes gehört und immer nicht verstanden. Und irgendwann hat der Herr mal das Licht anbrennt. Und wenn der Herr das Licht anbrennt, dann wird es hell. Und das ist wunderbar. Und bei dir ist es hell geworden. Und so darf auch ich dich fragen, glaubst du von ganzem Herzen, dass der Herr Jesus Christus dein persönlicher Erretter ist? So taufe ich dich in dem Namen Jesu, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Ja, er ließ mich laden durchs Wort der Gnade, das darf auch die folgende Schwester bezeugen oder hat uns auch bezeugt am Mittwoch, die Anja. Sie ist geboren in Ostalbkreis, schaut doch etwas weiter von uns weg und ist dort aufgewachsen. In einem Elternhaus, wo der Glaube keine große Rolle gespielt hat, wahrscheinlich auch durch das, dass die Ehe gemischt war, also evangelisch und katholisch. Und die Eltern haben sich dann auch scheiden lassen, was letztendlich auch, so wie wir es ja oft hören oder auch die Leidtragenden oft die Kinder sind, das auch bei ihr dazu geführt hat, dass sie früh geheiratet hat und auch hier dann letztendlich gescheitert ist. Sie hat nicht nur eine, sondern zwei oder mehrere Scheidungen hinter sich. Sie hat drei Söhne und sie hat sich dann entschlossen, 2009 nach Ebingen umzuziehen, wo eine ihrer Schwester auch lebt. Und so, wie gesagt, hat sie den Wohnsitz nach Albstadt verlegt. Und ja, mir ist auch dieser eine Vers eingefallen, wo ich das gelesen und gehört habe, so wie bei dieser Frau im Jakobsbrunnen, wo der Herr zu ihr gesagt hat, und der, den du jetzt hattest, ist auch nicht dein Mann. Also sie hat auch sehr viele Beziehungen zu Männern gehabt, wo eben entsprechend dieses Loch der Seele stillen sollte, das eigentlich nur der Heiland stillen kann. Und wie gesagt, durch diese inneren Nöte hat es doch Gott so geführt, wo sie auch zu Gott geschrien hat, dass sie mit Nico Tag gekommen ist, der in der Stadt öfters Traktate verteilt oder predigt und hat sie ihm dann auch zugehört und hat hier doch erkannt, dass hier die Lösung auch für ihre Probleme sein kann, wenn sie an den Heilenden, den Herrn Jesus Christus, glaubt. Und er hatte auch hier Kontakt mit Jutta und sie hat sich um sie gekümmert und sie durfte sich also dort daraufhin 2011 bekehren. Aber es kam dann wieder auf und ab mit bestimmten Aufenthalten im Krankenhaus und wieder anderen Beziehungen und so, dass sie ja doch auch hier der Herr um sie gerungen hat, beziehungsweise auch der Teufel versucht hat, diesen Weg dem Lamme nach zu verhindern. Es gab Auf und Ab und 2017 hat sie sich dann erneut dem Herrn zugewandt, nachdem sie auch eine schlimme Krankheit bekommen hat, wobei sie auch bezeugt hat, dass sie gewusst hat, dass der Herr ihr diese Krankheit geschickt hat. Und sie ist jetzt dankbar, dass der Herr ihr immer wieder nachgegangen ist und sie nicht losgelassen hat.
Viel, viel Not, viel Leid in deinem Leben, Anja. Und jetzt umso schöner. Und das ist so schön, dieses Wort, wo der Herr Jesus sagt, es ist Freude im Himmel vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Wenn es vor den Engeln Gottes ist, es ist direkt am Thron Gottes selber, ein Sünder, der Buße tut, der heimkommt zum Herrn. Und jetzt darf ich dich fragen, glaubst du von ganzem Herzen an den Herr Jesus Christus als deinen Erretter und Erlöser? So taufe ich dich in dem Namen Jesu, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Genau, es muss nicht immer so still sein. Im Himmel war es lauter.
Wir haben es ja am Mittwoch gehört, wir haben auch zwei Schwestern heute bei der Taufe, die von außerhalb kommen, die mit uns aber auch durch die Predigten und durch das Hören reden. Die erste Schwester ist die Monika, sie kommen beide aus Eisingen, das muss auch irgendwo Richtung Stuttgart, so an der Alp entlang sein. Und sie sind jetzt beide bereit, heute sich taufen zu lassen, weil sie letztlich ungefähr eigentlich den gleichen Lebensweg ungefähr hatten. Und gerade auch sie, die Monika, hat geschrieben, dass sie sich 1977 bei einer Evangelisation bekehrt hat, eine Lebensübergabe erlebt hatte und daraufhin in eine Jugendgruppe ging, die aber dann mit dem Wegzug des Leiters nach 2,5 Jahren auseinanderfiel. Und dann kommt es aber so, wie es oft kommt, auch sie ging in die Welt. Und 1994 hat der Herr Jesus sie auch aus einer Krankheit errettet. Und daraufhin hat sie auch wieder neu sich mit dem Evangelium beschäftigt. Sie hat das Buch von Wilhelm Busch, Jesus, unser Schicksal, gelesen. Dann 2007 kam eine neue Lebenskrise, wo es auch so war, wie ich es auch vorher beschreiben wollte, dass der Herr Jesus und der Satan letztlich um ihre Seele gerungen haben. Und das Schöne ist, dass der Herr Jesus ja sie gewonnen hat oder dass er sie wieder neu zu sich gezogen hat aus Liebe. Und seit 2016 gehen sie beide in einen Hauskreis, wo sie auch ihre Predigten von uns hören. Und durch die biblische Belehrung haben sie auch erkannt, dass die Kindertaufe nicht das Richtige war, sondern dass ihnen die richtige Taufe fällt. Und das möchte sie heute
tun. Schön. Liebe Monika, es ist mal auch schön, jemanden kennenzulernen im Taufwasser. Ich habe sie vorher nicht gesehen oder gekannt, außer von dem Zeugnis, das sie geschrieben hat. Viel Not im Leben, sogar so weit, dass sie sich das Leben nehmen wollte. So schlimm. Und dann sind wir genau am richtigen Punkt für unseren Herrn Jesus. Denn er sagt, ich bin nahe denen, die zerbrochenen Herzens und zerschlagenen Geistes sind. Und jetzt geht's aufwärts. Jetzt geht's himmelwärts. Und jetzt darf ich dich fragen, glaubst du von ganzem Herzen, dass der Herr Jesus Christus deiner Retter, deiner Erlöser ist? So taufe ich dich in dem Namen Jesu, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Auch sie, wie gesagt, sind ja Schwestern, kommt aus Eisingen und hat auch eben viele Jahre ihres Lebens ohne Glauben an den Herrn Jesus gelebt. 1999 hat es dann der Herr so geführt, dass ein Lebensgefährte, eigentlich der als unheilbar oder als Todeskandidat gegolten hat, von den Ärzten her gesund wurde. Und aus Dankbarkeit hat sie auch hier sich an den Herrn Jesus gewandt und ihm das Leben übergeben. war dann eher dann so, dass sie aber weiterhin mit ihm gelebt hat und er wurde dann 2002 durch einen Motorradunfall von ihr genommen und durch diese innere Krisen kam sie eben dann 2005 zu einer neuen Hinwendung zu Jesus und wie gesagt auch seit 2016 ist sie in diesem Hauskreis, wo sie das Wort Gottes hören und im Wort Gottes studieren und ja, hier im Glauben auch zunehmen dürfen und letztendlich auch, wie gesagt, das, was in ihrem Leben geschehen ist, durch die Taufe bezeugen möchten.
Und wunderbar ist es, wenn die Boten Gottes, die kommen im Leben, Not und Leid und Elend, ihn zu ihm hinführen und nicht von ihm wegtreiben. Die zwei Möglichkeiten haben wir. Und umso schöner ist es, dass wir uns auch hier jetzt kennenlernen dürfen, im Taufwasser, und so darf ich dich fragen, glaubst du von ganzem Herzen an den Herrn Jesus Christus als deinen Retter und Erlöser?
Ja, ich glaube von ganzem Herzen.
So taufe ich dich in dem Namen Jesu, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Ich denke, das ist auch eine wichtige Aufgabe für uns als Gemeinde, dass wir solche Geschwister, die eine Gemeinde haben oder wo diese so nicht praktiziert wird, auch hier eine Möglichkeit bieten, sich an der Taufe zu beteiligen. Und ich denke, es ist immer wieder schön, wie sich diese Geschwister darauf freuen, hier, die auch eben durch das Hören der Predigten mit uns verbunden sind, auch an diesem teilhaben zu können und hier sich in einer biblischen Gemeinde taufen lassen zu können. Als nächstes kommen jetzt noch zwei Brüder, einmal als erstes unser Hendrik, er ist, denke ich, meistens von der Gemeinde her bekannt. Sie kommen als Familie schon sehr viele Jahre zu uns. Die Eltern sind Jürgen und Elisabeth und seine Geschwister sind einmal der Sven und die Marina, die auch ja lange Zeit zu uns gekommen ist und jetzt in einer anderen Gemeinde ist, nachdem sie dorthin geheiratet hat. Bei ihm war es so, dass er durch die Veränderung hier beobachten konnte, die sein Bruder durchgemacht hatte, der Sven, als er aus Amerika zurückkam, eben erkannte, dass auch er letztendlich diese Veränderung brauchen würde. Er hatte dadurch ein inneres Ringen eben um diese Bekehrung bekommen, durch dieses Vorbild seines Bruders, und hat dann daraufhin auch den Herrn Jesus in seinem Herzen aufgenommen. Und weil dieses in seinem Wesen auch geschehen ist, dass er dem Herrn Jesus immer ähnlicher werden möchte, war es dann auch so, dass er auch durch viele Höhen und Tiefen ging seither. Ich denke, so bei den Jugendlichen ist es ja oft die Schule, die Probleme macht, wenn man sich zum Herrn Jesus hält oder bekennt, dann wird man doch eher vielleicht ausgelacht, und zusätzlich kam noch eine gesundheitliche Sache, die ihm Schwierigkeiten machte, aber in allen Schwierigkeiten hat ihn der Herr durchgeholfen, und wie gesagt, diesen ersten Schritt hat er getan, er hat sich bekehrt, und den zweiten Schritt möchte er jetzt hier und heute mit der Taufe vollziehen.
Und Männer, die erste Männer, schön, in unserer Runde. Hendrik, schön, so jung, prima, dir bleibt vieles erspart und du wirst bewahrt vor vielem, was andere erleben, tun müssen, wenn sie sich nicht zum Herrn Jesus wenden. Umso schöner ist es, darf ich dich heute fragen, glaubst du von ganzem Herzen, dass der Herr Jesus Christus dein Retter, dein Herr und dein Gott ist?
Ja,
so taufe ich dich in dem Namen Jesu, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Gut, zum Schluss kommt unser Bruder Kevin. Er kam vor 3 Jahren, so wie er geschrieben hat, zu einer Bekehrung. Er hat früher ein Leben geführt, wie es, denke ich, viele Jugendliche führen, indem sie eben von Wochenende zu Wochenende leben und von Party zu Party. Das war auch in seinem Leben der Fall, aber er ist doch ein sehr ruhiger Mensch, der sich dann auch die Frage gestellt hat, ob das, was er hier erlebt oder durchmacht, ob das alles ist, ob das der wirkliche Sinn unseres Lebens ist, und hat auch darüber, ich denke, das ist auch etwas, was Gott wirkt und tut und irgendwo gebrauchen kann, ein schlechtes Gewissen bekommen, und ist auch sogar, so wie er auch beschrieben hat, in seinem Kämmerlein auch sehr in Depression gekommen, über diesen Zustand, der so unbefriedigend war, dass er das, was er sein wollte, eben nicht ist und im Vergleich zu dem, was er tat. Aber der Herr hat auch ihn gesehen in seiner Not und durch eine innere Stimme hat er erkannt, du brauchst Jesus, und wie es auch heute doch oft auch möglich ist, man kann sich ja im Internet gewisse Dinge auch hier informieren und bekommt dann hier, wenn es dann Gott auch gut fügt, entsprechend geistliche Leitung und Führung, und hat sich dann hier im stillen Kämmerlein bekehren durfte, wo er hier ein Gebet gelesen hat und das im Glauben auch begreifen konnte. Und wie gesagt, er hat auch Sündenerkenntnis bekommen und hat sich hier entsprechend aufgrund dessen bekehrt. Er hat dann auch mit dem Bibellesen angefangen und durch Gottes Führung, so wie er es auch geschrieben hat, lernte er die Familie Zarkowatzki kennen, hat mit der Miele viel geredet, und er kommt seither dann auch zu uns in die Gemeinde, auch in den Jugendkreis, und hat zum Schluss geschrieben, dass es sein sehnlichster Wunsch ist, oder dass er sich sehnlichst auf den Namen des Herrn Jesus taufen lassen möchte. Und diese Sehnsucht, denke ich, wird heute auch gestillt und erfüllt.
Schön, eine große Sehnsucht. Und was verschwiegen wird in der Welt ist, man wird wohl gelockt mit Lust, aber Lust bringt Last, viel Last. Und er hat es erfahren dürfen, er hat es gemerkt, und wunderbar ist es. Gott sagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so werde ich mich von euch finden lassen. Und er sagte so, er wusste nur, Gott kann ihm helfen. Und das ist schön. Und jetzt darf ich dich fragen, glaubst du an den Herrn Jesus Christus als deinen Retter, deinen Herrn, deinen Gott? So taufe ich dich in dem Namen Jesu, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Ich weiß nicht, ob ihr euch gewundert habt, was wir für eine Taufformel nehmen. Ich möchte es nur noch kurz erklären, bevor der Chor singt. Wir taufen im Namen Jesu, das heißt biblisch im Auftrag Jesu. Und so wie er befohlen hat, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es gibt ja Gruppen, die sagen, man darf nur auf den Namen Jesu taufen, nur auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir haben das einfach kombiniert, wie es eigentlich auch biblisch in Ordnung ist. Und so haben dann auch die Täuflinge wahrscheinlich weniger Anfechtung. Okay, danke.
Ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin. Ich will ringen, einzudringen, bis dass ich's gewinn. Hält man mich, so lauf ich fort, bin ich mag, so
bye.
Gut, als nächstes darf ich bitten, dass sich die Täuflinge hier vorne aufstellen. Dann werden wir als Älteste noch mit ihnen beten. Und wer auch Freimütigkeit hat, darf natürlich auch dem Herrn für diesen Tag, für diese Gnade danken. Bitte kommt hier so im Halbkreis nach vorne.
Jesus, wir danken dir für diesen Tag der Gnade. Was ist für eine Herrlichkeit, dass du auch heute noch in dieser schlimmen Zeit durch die Reihe der Menschen gehst und einzelne Seelen rettest. Du hast unsere Täuflinge gerettet, du hast sie wirklich aus dem Schlamm der Sünde herausgerissen, du hast sie gewaschen mit deinem kostbaren und teuren Blut. Du hast sie in einem Geist zu einem Leben getauft und sie haben uns bezeugt, was bei ihnen geschehen ist. Und wir danken dir dafür. Ich möchte dich einfach bitten, dass das auch, was sie uns jetzt bezeugt haben, dass in ihrem Leben Realität wird. Wir danken dir dafür, dass du Mitleid mit den Schwachheiten hast, dass dein kostbares und teures Blut reicht, um jede Sünde zu löschen. Dass wir mit dir gekreuzigt sind, unsere Sündenatur unter die Füße bekommen können. Alles nur, weil du so furchtbar für uns gelitten und gekämpft hast. Wir beten dich dafür an. Amen.
Danke, Jesus, dass du gekommen bist, Herr, um zu retten, ja, um nicht die Welt zu vernichten, sondern uns Menschen zu retten. Ja, du hast die Herrlichkeit beim Vater verlassen und meinet um unser Wille, um unsere Täuflinge Wille, um ihnen nachzugehen. Wir haben es gehört in den kurzen Berichten in ihren Zeugnissen, Herr, wie du jedem Einzelnen ganz persönlich nachgegangen bist. Ja, wie du für jeden den richtigen Weg hattest und jedem begegnen konntest. Hab Dank, dass du sie erlöst, erkauft hast. Hab Dank, dass du auch heute noch durch die Reihe gehst und durch dein Wort redest. Und danke, dass wir unsere Täuflinge dir anbefehlen dürfen für ihren kommenden Lebensweg. Du mögest sie begleiten, du mögest sie führen und leiten. Du mögest ihr hohe Priester sein, zu dem sie immer wieder kommen dürfen, um abladen zu können. Ja, was an Mühe, an Not, an Problemen, an Sünde, an Ungerechtigkeiten in ihrem Leben ist. Und ich bitte dich, Herr, segne du von jetzt an, bis du sie abberufst von dieser Erde, bis sie dein Angesicht anschauen dürfen, segne du ihren Eingang und Ausgang, ja, bis sie bei dir sein dürfen. Amen.
Amen. Du bist der wahrhaftige Retter, Herr, und dir sei Dank. Auch heute haben wir es wieder 9-mal gehört, Herr, dass du Menschen rettest, auch heute noch. Du bist der unveränderliche, ewige Gott, der Menschen hilft und Menschen rettet, aus dem Elend führt. Herr, dir sei Lob und Dank, Herr, und bitte segne die Täuflinge und uns, die wir dir folgen, und Herr, die Menschen, die hier sind, die noch nicht dein eigen sind. Rette du sie, Herr, und hilf uns, dir entgegenzuwachsen. Amen. Amen. Amen.
Ja, und Herr Jesus, so danken wir dir, dass wir jetzt auch an diesem Tag hier diesen Weg dir dem Lamm nach gehen durften und dass wir auch, so wie du gesagt hast, also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, dass du dich hast taufen lassen und dass auch hier diese jungen Geschwister sich taufen lassen durften und auch die Älteren. Und danke, dass du es auch bist, der ja, durch die Hoch- und Tiefs ihres Lebens auch so gewirkt hat, dass sie an diesen Punkt gekommen sind, dass sie zu dem Heilen der Sünder gekommen sind, dass sie an den glauben durften, der für sie gestorben ist. Und danke, dass, ja, dass es auch dein Wort ist, das uns diese Zusage gibt, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat und dass wir das Vorrecht haben dürfen, das Anrecht, ja, das ewige Leben zu haben durch dich, Herr Jesus. Und danke, dass wir auch sie dir für ihren weiteren Lebensweg anbefehlen dürfen. Du mögest mit ihnen gehen und vorausgehen, so wie es dein Wort sagt, dieser Fels sein, auf den sie blicken dürfen, dieser Grund ihres Glaubens und ihres Lebens sein und auch derjenige, der in ihrem Lebensschifflein mit dabei sein darf, wenn es auch durch die Wellen auf und nieder geht, so dürfen wir doch wissen, dass du dabei bist und dass, wenn du sprichst, dass auch der Sturm ja, still wird und auch das Meer und die Wellen sich beruhigten, weil du, der Schöpfer des Himmels und der Erde, dich über uns erbarmt hast und weil du, der Schöpfer des Himmels und der Erde, auch in unserem Leben, in unserem kleinen Leben ist, der Ruhe und Frieden geben kann, der uns auch Kraft gibt zum Tragen und auch die Wege führt, die ihm wohlgefällig sind, auf das wir auch immer wieder auch die Gnade erkennen dürfen, dass du uns zu diesem Ziel führst, zu dieser ewigen Herrlichkeit, wo du hingegangen bist, um uns eine Wohnung zu bereiten, jeden Einzelnen von uns. Und danke, dass wir uns, möchte ich bitten, dass wir uns alle wieder auch im Himmel wiedersehen dürfen. Schenke uns auch Gnade auch für diesen Tag, für den restlichen Tag und danke, dass wir ja, diesen Gnadentag haben dürfen und auch wissen und auch dieses nun Freiheit begehen dürfen, dass du uns diese Freiheit schenkst und auch noch lange schenken mögest. Darum bitten wir dich. Amen.
Amen.
Amen. Als nächstes verteilen wir die Taufkarten. Ich lese stellvertretend eine vor. Unsere Schwester im Herrn Annette hat uns ihren biblischen Glauben an unseren Herrn Jesus Christus und an sein vollbrachtes Erlösungswerk glaubhaft bezeugt, gemäß dem Taufbefehl unseres Herrn aus Matthäus 28, Vers 19 und 20, wurde unsere Schwester am Sonntag, den 10. November 2019, getauft. Dann Stempel und Unterschrift von uns als Gemeinde. Gut, wir sind fast am Ende, aber noch nicht ganz. Wir hören noch jetzt eine Kurzbotschaft von unserem Taufenden, von unserem Bruder Andreas. Bitte, komm nach vorne.
Ich versuche, dieser Betonung des Kurz nachzukommen. Ich weiß, ihr sitzt schon eine Weile und ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Sitzfleisch. Und ich bitte euch in Geduld, mich doch noch anzuhören. Wenn wir uns in unseren Alltag einblenden, dann ist es ja so, also wenn wir jetzt zum Beispiel krank sind und dann besprechen wir uns jetzt mit der Frau oder mit dem Mann, du, mir zwickt es da in der Lunge, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe den Zeh gebrochen. Und dann sagt die Frau, nö, ich glaube, da ist was vielleicht an der Lunge. Also ich spreche jetzt übertrieben. Und dann gehe ich zum Arzt, um mir eine Fachmeinung zu holen. Wenn ich ein Problem habe mit dem Auto, dann höre ich irgendein Klackern im Motor, dann denke ich, ah, vielleicht ist es das und das. Dann gehe ich in die Werkstatt, dann sagt der in der Werkstatt, das ist das und das. Ich habe vielleicht was ganz anderes vermutet. Und so holen wir uns Meinungen ein von Leuten, die gelehrt sind, von Leuten, die Erfahrung haben, von Leuten, die ausgebildet sind, von Leuten, die einen Namen haben, von Leuten, die Autorität haben, von Leuten, die vielleicht auch Macht haben und Einfluss, dann sagen wir, das hat der und der hat das aber gesagt. Ja, dann muss es ja so sein. Und dann kommt es wirklich darauf an, wer was sagt. Und jetzt möchte ich euch einen Bibelvers nahebringen, euch allen aus dem Johannesevangelium. Einen Vers. Und den würde ich am liebsten, wie die Väter im Glauben, Moderson oder Moody, euch mit brennenden Buchstaben in eure Seelen brennen, dass ihr das ja nicht vergesst. Der Herr Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wer was sagt, ist entscheidend. Wenn der Professor von der Uni zu einem Student sagt, du musst es so und so machen, dann musst du dich dran halten. Hört mich bitte an, ihr Lieben. Dieser Ich Bin, der hier spricht, ist an Gelehrsamkeit, an Macht, an Vollkommenheit, an Wissen, an Erfahrung, an Weisheit nicht zu übertreffen. Hier spricht die höchste Autorität. Ob du das glaubst oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt. Er ist die Wahrheit, die personifizierte Wahrheit. Er ist der Weg. Der Herr Jesus sagt, ich bin nicht ein Wegweiser, das bin ich. Diese Taufzeugnisse heute, das waren Wegweiser auf diesen Herrn hin. Ich darf ein Wegweiser sein. Wer ich bin, was in meinem Leben alles war, braucht dich gar nicht zu interessieren. Wichtig ist für dich, wie stehst du zu diesem Herrn, zu dieser Aussage? Dieser Ich Bin, der hier sagt, ich bin der Weg, das ist jetzt irgendwie ein Schauspieler oder ein Verrückter oder ein Lügner. Man hat zwei Möglichkeiten. Entweder er ist es oder nicht. Entweder er ist der Sohn Gottes, sprich Gott als Mensch hier auf der Erde oder nicht. Ein paar Gedanken zu diesen drei Worten. Ich bin der Weg. Es kommt darauf an, wer was sagt. Hier spricht Gott geoffenbart im Fleisch. Er ist nicht ein Wegweiser. Er ist nicht ein Weg. Er ist nicht ein Weggefährte. Es ist er auch. Er sagt, hör den Artikel. Ich bin der Weg. Wir Menschen haben versucht, viele Wege zu Gott zu bauen, aber das geht nicht. Alle Wege, die die Menschen zu Gott bauen, sind ein Holzweg und sie führen in die Irre. Du sagst, das ist echt ein hartes Wort. Ich sage ja, weißt du, was viel besser ist? Gott hat einen Weg gebaut. Gott hat den Weg gebaut und er hat seinen Sohn gesandt. Ich bin der Weg. Dieser Weg hat begonnen. Er hat nicht begonnen. Er war schon immer in der Ewigkeit. Er kam hier auf die Erde, lebt ein Leben, das niemals irgendwo anders Konkurrenz findet und stirbt einen Tod, der nirgendwo anders zu finden ist. Warum? Um dich auf diesen Weg zu bringen, um dich zurückzubringen zu Gott. Weil wir es nicht vermögen aus eigener Kraft. Alle eigene Anstrengung können wir vergessen. Der Herr Jesus sagt, ich bin der Weg. Das ist natürlich in der toleranten Zeit nicht so ganz schön. Das ist alternativlos. Ihr Lieben, mehr gibt es nicht und weniger reicht nicht. Er ist der Weg. Ich darf ein Wegweiser sein und es ist eine große Freude, dir von diesem Herrn zu sagen oder Ihnen von diesem Herrn zu sagen, ich bin der Weg. Von der Ewigkeit in die Zeit, von der Zeit in die Ewigkeit. Er ist der Weg. Merkt ihr das, bitte. Und komm auf diesen Weg, um deiner selbst willen. Ja, woher soll ich wissen, dass das stimmt? Hör auf dieses zweite Wort. Ich bin nicht eine Wahrheit, nicht eine eventuelle Wahrheit, nicht ein Teil von der Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Jesus Christus ist die personifizierte Wahrheit Gottes. Bei Jesus Christus, hör, erfahre mir, wer Gott ist und wer wir wirklich sind. Alles andere ist eigene Idee, wer Gott ist. Gott ist ein Begriff, habe ich ein schönes Beispiel gehört diese Woche in der Predigt. Gott ist ein Begriff wie so Einkaufswagen. Ein Einkaufswagen in verschiedenen Supermärkten sind alle gleich. Aber was man reinmacht, ist unterschiedlich. Und so ist Gott ein Begriff, der irgendwie, und jeder hat so eine Vorstellung von Gott. Hilft dir dieser Gott, den du geschaffen hast? Niemals. Es ist dein Geschöpf in deinen Gedanken. Er hilft dir nicht, spätestens beim Tod zerfällt alles. Er ist nicht eine Wahrheit, der Herr Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Der Herr Jesus ist das Leben schlechthin. Er ist die Quelle des Lebens. Und meine Aufgabe und meine Freude ist es, dir das mitzuteilen. Was wäre ich für ein Mensch, wenn Menschen durch die Wüste wandern und es sind ein paar am Verdursten und du weißt, wo eine Wasserquelle ist und sagst es ihnen nicht. Und hier ist es noch viel mehr so. Hier ist das Leben, für das wir Menschen eigentlich geschaffen sind. Ein Leben mit Gott, ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott, das auch in der Ewigkeit nicht aufhört. Dieses Leben im Herrn Jesus hat den Tod besiegt. Wisst ihr, und am Sterbe bezieht manches anders aus. Ich hatte dieses Jahr im Sommer, musste ich bei jemandem was machen. Und diese Woche, er hat zu mir dann gesagt, wir haben gesprochen. Und dann hat er zu mir gesagt, ich glaube gar nichts. Er hat zu mir gesagt, das würde ich mir nur überlegen. Dann hat er gesagt, da habe ich mir ein Buch geschenkt. Und dann hat er gesagt, wenn du mal wieder in der Nähe bist, kannst du auch vorbeikommen. Diese Woche bin ich vorbeigefahren an der Wohnung, um es mit dem Prediger zu sagen. Und siehe, sein Haus war nicht mehr. Tod. Aus. Jahrgang 61. Aus. Und dann, jetzt weiß er's. Jetzt weiß er, dass der, wo da vorbeikommen ist, recht hatte. Er ist die Wahrheit. Und bitte hör auf dein Gewissen. Ich bin überzeugt davon, er bezeugt sich deinem Gewissen. Es ist die Wahrheit. Jesus Christus ist die Wahrheit. Es gibt keine andere. Und er ist das Leben. Er ist das Leben. Und niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wunderbar. Wunderbar ist unser Herr. Und er will dich auch rufen zu dem, dass du heimkommst zum Vater. Und das Schöne ist, ihr Lieben, er sagt weiter oben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Aber was ist ein Palast ohne den König? Und hier sagt der Herr Jesus, niemand kommt zum Vater. Nicht nur in den Palast, sondern in die unmittelbare Nähe Gottes. Dürfen wir kommen, wir Menschen. Gott bringt das fertig. Ihr Lieben, Schöpfung zu schaffen in 6 Tagen, unser Universum, ist eine Machtentfaltung, das wir nicht verstehen. Aber einen Sünder zu retten und daraus einen Heiliger zu machen, das bringt nur Gott fertig. Das bringt nur Gott fertig. Ihr Lieben, bitte, es endet im Irrweg, wenn du deinen eigenen Weg weitergehst. Du sitzt am Lebensende einer gewaltigen Lüge auf. Hier ist die Wahrheit. Du lebst am wirklichen Leben, lebst du vorbei, wenn du ihn nicht hast. Ausnahmslos, hier spricht der Sohn Gottes autoritär. Keiner hat eine Chance. Ob du es glaubst oder nicht, ich bitte dich und ich dringe in dich, das zu glauben. Gib dem Gewissen nach. Vielleicht hast du dich auch heute wiedergefunden in so einer Lebensgeschichte hier. Gib deinem Gewissen nach. Er will dich retten. Und er ist in der Lage, dich zu retten. Wer es nicht glaubt, der kommt nicht zum Vater. Es endet im Irrweg. Er landet früher oder später in der elementarsten Lebenslüge. Er verachtet sich selbst und Gott. Den Herrn Jesus abzulehnen, ist Selbstmord deiner Seele. Er geht am Leben vorbei, an dem Leben, das wirklich lebenswert ist. Und es endet in der Gottesferne, in der Hölle. Und das ist nicht eine theologische Erfindung oder was von der Kirche. Niemand hat uns so gewarnt, keiner der Propheten, keiner der Apostel, niemand hat uns so sehr gewarnt vor diesem Ort der Qual wie die geoffenbarte Liebe Gottes. Und dadurch kriegt es ein enormes Gewicht. Es ist nicht Spaß. Das Beste verpasst du, wenn du den Sohn Gottes nicht hast. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das nimm mit.
Gut, wir haben noch einen weiteren Punkt, und zwar, ich denke so von vielen anderen Taufen oder wo wir ja selber vielleicht erlebt haben, da gibt es immer auch die Möglichkeit, dann kurz Zeugnis zu geben von dem, was dieser Tag für den Täufling heute bedeutet. Und wir haben heute auch einen Bruder, der kurz etwas zu uns sagen möchte. Wie gesagt, es ist immer Gelegenheit an dieser Stelle, aber wir wollen niemanden unter Druck setzen, wie es vielleicht bei anderen Gelegenheiten oft der Fall ist, sondern wer freiwillig was sagen möchte, der darf das hier.
Ja, ich wollte mein Zeugnis nochmal so geben, weil das der Herr mir aufs Herz gelegt hat. Ich weiß, da ist viel Aufregung dabei und da gehört auch Mut dazu, doch ich wollte es unbedingt machen. Ja, ich heiße Kevin, ich bin 27. Ich habe mit etwa 15, 16 begonnen, turbulentes Leben zu führen. Es hat angefangen mit dem Rauchen, dann Alkohol, Drogen, über alles und das über Jahre lang. Und es war am Wochenende Genugtuung, man hat sich auch glücklich gefühlt, man hat Anerkennung bekommen im Freundeskreis. Es ging viel um Stolz und Hochmut und man wollte sich beweisen, man wollte der Coolste sein in der Clique, man wollte irgendwas beweisen und Anerkennung. Und irgendwann nach Jahren hat es mich irgendwie zum Nachdenken gebracht. Und ich habe mich gefragt, soll so mein Leben aussehen? Wie lange soll es so weitergehen? Irgendwann willst du eine Familie, willst du Kinder? Was bist du für ein Vorbild, wenn du so weiterlebst? Und in der Zeit starb auch meine Oma etwa im November. Und das hat mich auch sehr zum Nachdenken gebracht über den Tod und was danach ist. Ich war immer sehr spirituell. Also ich habe schon geglaubt, dass es... dass wenn wir sterben, nicht einfach das Licht ausgeht und nichts mehr ist. Also ich habe schon gesucht und verschiedene Bereiche ausprobiert, wie Esoterik und Handauflegung. Und ich habe schon an so Sachen geglaubt, dass es geben könnte. Also ich habe nicht dran geglaubt, dass man stirbt und alles vorbei ist. Und durch den Tod meiner Oma bin ich auch sehr zum Nachdenken gebracht worden und bin durch den ganzen Alkohol, Exzess und Drogen und am Wochenende feiern, bin ich in so ein Loch gefallen, wirklich in Depression. Und ich kann mich erinnern, da habe ich mich krankschreiben lassen. Ich war dann 2 bis 3 Wochen daheim und konnte auch nicht mehr raus. Ich war so depressiv und am Nachdenken. Und in der Zeit hat Gott zu mir gesprochen und er hat gesagt, du brauchst Gott. Alles, was dir hilft, ist nur noch Gott. Und ich kannte aber Gott nicht. Ich wusste nicht, wer war Gott und ich habe gegoogelt. Ich bin ins Internet, habe gegoogelt, wer ist Gott, wie kann ich ein Leben mit Gott führen? Und dann sind mir Verse zugesprungen, in dem geschrieben steht, dass Jesus dir vergibt, wenn du deine Sünden bekennst und dass er dich reinigt von all deiner Schuld und dich verändert wird. Und ja, ich habe bestimmt eine Stunde gelesen über den Herrn Jesus und das hat mich so ergriffen, dass ich auf die Knie gefallen bin. Ich habe geheult wie ein kleiner Junge. Ich habe meine Sünden bekannt, meine Schuld bekannt und ich habe ihn gebeten, in mein Leben zu kommen. Und es war ein krasses Erlebnis. Ich habe nicht wirklich jetzt was Mysteriöses gespürt, aber ich habe doch gefühlt so, die Last ist weg. Ich habe jetzt irgendwie, wenn das wahr ist, dann habe ich Sündenvergebung und dann verändert mich Gott. Und seit dem Tag hat er mich verändert. Von Tag zu Tag, von Woche zu Woche habe ich es gemerkt, wie er mich ruhig gemacht hat, wie er mir einfach schlechte Bindungen weggenommen hat, Süchte weggenommen hat. Und da bin ich ihm so sehr dankbar. Und es kann nur Gott, weil ich habe es davor nicht geschafft. Ich habe es probiert, mich zu verändern aus eigener Kraft, aber ich habe es nie geschafft. Und Gott hat es geschafft. Gott hat mein Herz verändert. Ich habe angefangen, die Bibel zu lesen. Es wurde mir so viel klar. Ich kannte die Bibel nicht. Ich kannte kaum ein Vers aus der Bibel, aber wo ich angefangen habe zu lesen, gerade auch in den Lehrbriefen, war so eine Erkenntnis da und ich konnte nichts anderes als das zu glauben mehr und ich bin so dankbar, dass Gott mich dahin geführt hat. Was mir wichtig geworden ist, ist ein Vers aus der Bibel, der steht im Matthäus 11, 28. Da heißt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und das ist genau das, was der Herr mit mir gemacht hat. Ich war mühselig, ich war beladen, schuldbeladen und ich bin zu ihm hin und er hat mich erquickt. Und ich habe mal das Wort auch gegoogelt, erquickt. Man kann auch sagen, neu belebt. Und er hat mich neu belebt seit dem Tag. Er hat mir den Heiligen Geist geschenkt und ich habe durch den Heiligen Geist erkannt, dass Jesus wahrhaftig ist, dass er lebt und dass er rettet. Und ja, ich möchte auch damit einfach jeden ermutigen, der noch nicht an den Herrn glaubt. Geht zu ihm und euer Leben wird euch, er wird euch verändern. Er wird euch Rettung schenken, Liebe schenken. Das alles, was ihr in der Welt nicht findet. Weil in Geld, in Häuser, in Autos findet man vielleicht kurzweilig Genugtuung, aber der Herr schenkt Frieden, was niemand schenken kann. Und das möchte ich euch mitgeben. Ja. Danke.
Ja, vielen Dank und schon mal wieder schön zu hören von einem, der relativ jung zum Glauben gekommen ist, wie das der Herr geführt hat. Und wie gesagt, die Zeiten ändern sich ja auch. Das mit Googlen, das war früher nicht möglich, gell? Aber es hat auch etwas Gutes, muss man sagen. Der Herr kann auch diese Dinge benutzen zu seiner Ehre. Vielen Dank für dieses schöne Zeugnis. Gut, dann möchte ich noch zum Schluss mit uns beten und dem Herrn diesen Tag anbefehlen. Ja, danke, himmlischer Vater, für diesen Morgen, für diese Stunde, ja, auch, dass wir jetzt diese Taufe durchführen durften und dass wir auch hier gehorsam deinem Wort sein durften, dass wir die, die gläubig geworden sind, taufen und dass du es auch bist, der sie, Herr Jesus, errettet hat, der sie in diesen Stand versetzt hat, der ihnen das Anrecht gegeben hat, Gottes Kinder zu werden, zu sein, durch den Glauben an dich und an dein vergossenes, teures Blut. Danke, dass dieses Blut allezeit auch diese Grundlage unserer Vergebung auch sein darf, dass wir mit Gott, dem Vater, in Ordnung sein dürfen, dass wir ein gutes Gewissen haben dürfen vor Gott, dem Vater, weil du ein Gott bist, der vergibt, der gern vergibt und zu dem wir allezeit kommen dürfen mit unseren Schwachheiten, so wie wir es auch hören durften, dass du ja auch Mitleid hast mit unseren Schwachheiten. Danke, dass wir aber auch wissen dürfen, dass du es bist, der uns auch befestigen möchte durch sein Wort und in der Nachfolge, der uns ja wachsen lassen möchte zu dir hin, dass wir in dein Bild umgestaltet werden, dass wir von dir lernen, Herr Jesus, und danke, dass wir in dir dieses große, herrliche Vorbild haben dürfen, das kein Mensch ja uns geben kann, sondern nur der lebendige Gott und der Sohn des lebendigen Gottes, du, Herr Jesus, der du vom Vater gekommen bist. Und danke, dass wir, wenn wir in deine Fußstapfen unsere Tritte einsingen, dass wir dadurch nicht wanken werden, sondern dass wir den Weg gehen, den du für uns vorbereitet hast und dass wir in den Werken wandeln, die du auch für uns vollbracht hast und schenk, dass wir uns alle einmal wieder in der himmlischen Herrlichkeit wiedersehen dürfen. Und so befehlen wir uns Gott und dem Wort seiner Gnade an, besonders auch die Täuflinge und segne auch den Nachmittag, auch das gemeinsame Mittagessen und die Gespräche. Lass du, Herr Jesus, ja, alle Gedanken und Gespräche auch auf dich gelenkt sein, auf das, was du getan hast. Und wir danken dir, dass du es bist, der uns auch diese Freiheit, diese Möglichkeit schenkt, weil du es bist, der nicht will, dass ein Sünder verloren geht, sondern dass er umkehrt und Buße tut. Segne jetzt auch uns beim Auseinandergehen, wenn wir wieder zurückfahren. Du mögest uns bewahren auch an diesem Tag und dass wir auch das Gehörte, was wir gehört haben, in einem feinen Herzen bewahren. Darum bitten wir dich. Amen.